Ich dachte lange über den Titel des neuen Films von Jonathan Glazer nach, nachdem ich in einem schwer definierbaren Zustand den Kinosaal wieder verließ. Hinter mir hörte ich Fetzen von Gesprächen von Personen, die mit mir aus dem Kinosaal liefen. In ihren Händen raschelten noch die leeren Popcorn-Tüten, als wäre es völlig naheliegend, Popcorn zu essen, wenn vor einem die Gräueltaten des Holocaust verdichtet wären. In mir tauchte reflexhaft das Bild der Mutter von Hedwig Höss auf, die in dem Film fluchtartig abreiste, nachdem sie am Fenster des neuen Wohnhauses ihrer Tochter den Geruch aus den Krematorien wahrnahm, der aus den rauchenden Schornsteinen hinter den Mauern stieg. Wie muss ein Film sein, um die Erfahrungen der Shoah zu beschreiben, ohne sie zu ästhetisieren und darin zu bagatellisieren? Jonathan Glazer hat mit Zone of Interest einen eher ambivalenten Weg gewählt. Er illustriert das Äußere, um das Innere dem Raum subjektiver Assoziation und Vorstellungskraft zu überlassen. Er nähert sich dem Inneren eines NS-Konzentrationslagers, indem er dessen Peripherien ausstellt. Und die Peripherien in diesem Ausschnitt sind ein kleinbürgerliches Familienidyll mit gepflegten Garten, stramm gedrillten Kindern, traditionsreichem Möbelinterieur und polnischen Haushaltsgehilfen. Gezeigt wird nicht das Innere, da wo der Vernichtungswahn der Nazi-Ideologie kulminiert und exekutiert, sondern seine Nebenschauplätze, wo eine Kleinfamilie als Miniatur faschistischer Verhältnisse auftritt und das Einfamilienhaus als Diorama der Verdrängung. Ein Ort, an dem ein rassistisch motivierter Menschenhass zum eingeschworenen Pakt zwischen diesen Familienmitgliedern wird, während diese an der Grenze zum Lagerkomplex Auschwitz mit Ausblick auf die rauchenden Krematorien ein Scheinidyll aus Familienleben, Sicherheit und einer Ordnung der Dinge für sich behaupten. Zone of Interest. Ein Sommertag. Wir sehen ein Einfamilienhaus aus den 20er Jahren. Einen angelegten, tadellosen Garten mit Gemüsebeeten, Gewächshaus, eine große, üppig blühende Auswahl heimischer Blumen, Kräuter und Pflanzenarten. Die Hummeln summen über den bunten Blütenbetten, die sich im Vorgarten säumen. Wir sehen den gestriegelten KZ-Leiter Rudolf Höss, gespielt von Christian Friedel, der seine Frau Hedwig Höss, die hier brilliert durch Sandra Hüller, mit einem Kuss auf den Mund verabschiedet, um zur Arbeit zu gehen. Der Arbeitsplatz ist die andere Seite der Mauer, die das Eigenheim von Familie Höss vom KZ Auschwitz trennt. Während Rudolf Höss zum KZ rüberläuft, wiegt Hedwig Höss den frisch geborenen Säugling im Arm. Kaum merklich wird, wie steif dieser Abschiedskuss gerade war. Die kurze, intime Berührung zwischen dem jungen Elternpaar schien pragmatisch, fast automatisiert, ohne Regung. Sie glich eher einer einstudierten Geste, ein Attribut, um die eheliche Intaktheit zu beweisen. Gezeigt wird das Ehepaar Höss und mit ihr eine Körperlichkeit, die sich selbst negiert. Es ist nicht nur das, was gesagt wird im Haus von Familie Höss. Die Glaubensbekenntnisse zum sogenannten Führer und die Glaubensbekenntnisse über die religiöse Reinheit der konstruierten arischen Rasse. Es ist auch die Art und Weise, wie Glazer den Ausdruck der Figuren auf einer eher subtilen körperlichen Ebene eben sprechen lässt. In ihnen schwelt die gewählte Ignoranz von Familie Höss, das sich hermetisch dem unermesslichen Leiden verschließt, welches sich auf der anderen Seite ihres Wohnhauses ereignet. Eine Wahrnehmung, die sich aktiv dafür entscheidet, keine zu sein. Währenddessen ist die inszenierte Ordnung im Eigenheim der Familie Höss so bruchlos arrangiert, dass sich selbst die Kinder nicht in ihren kindlichen Ausschlägen und Neigungen verirren. Es werden keine Fragen gestellt. Es wird auch nicht versucht, auf die andere Seite der Mauer zu gelangen. Während im Hintergrund des Hauses in allen Räumen spür- und hörbar sich das Dröhnen der Krematorien zu einem konstanten Rauschen verdichtet, verfolgen die Kinder hier artig ihre Spiele und befolgen gehorsam den Anweisungen der Eltern. Nur kurz kippt diese eingehegte, wohlgesetzte Ordnung der Dinge, wo hinter den Fenstern der Kinderzimmer die Schreie der Internierten und die Schüsse der Lager-SS zu nahe kommen. Ein kurzer, verstohlener Blick nach draußen hinter die Gardine, nur um sich dann eigenmündig strafend sofort vom Fenster wegzuzerren und sich zu ermahnen, das nie wieder zu tun. Die Kinder werden zu unbeteiligten ZeugInnen des Grauens und sind zugleich dazu angewiesen, es als das richtige Leben anzuerkennen. Ich dachte an Klaus Thiebeleits Beschreibungen der Verbindung von Nationalismus und Körperhaltung. Und ich dachte auch an seine Betonung von Rassismus als intensivste Form des Patriarchalismus. Vor diesem Hintergrund lässt die Beziehung zwischen dem Inneren des KZ und das daran angrenzende Familienhaus Höss sich als ein Sinnbild für eine männlich-patriarchale Körperform deuten, in dem das Bewusstsein für das Innere abgetrennt wird, um einen Körper in Stahlgestalt zu simulieren. Die Peripherie ist hier scheinbar maschinisiert und das Innere bedeutungslos geworden. Zone of Interest ist der vierte Spielfilm des britischen Regisseurs Jonathan Glazer, der neben Under the Skin vor allem für seine Musikvideoproduktion für Radiohead an Bekanntheit erlangte. Der Film orientiert sich am gleichnamigen Roman von Martin Amis, der 2014 erschien, weicht aber in Handlung und Motiven mitunter ab. Es gibt Filme, die den Drill, die Disziplin, die eine gnadenlose Strenge, zwischenmenschliche Kälte und emotionale Distanz als mögliche sozialpsychologische Voraussetzungen für eine faschistische Gesellschaft sicherlich gezielter und auch eindringlicher beschreiben, als es hier die Motivation gewesen ist. Es wird Zone of Interest daher wohl kaum gerecht, den Film nur auf diese eine Ebene zu reduzieren, wo die familiären Verhältnisse ein Indiz geben sollen über die Möglichkeit menschenverachtender Ideologien. Denn die Familie scheint hier äußerlich zumindest intakt und von einer oberflächlichen Perspektive betrachtet fast irritierend harmonisch. Was Zone of Interest jedoch auszeichnet, ist, dass es eben keine Bilder zeigt von dem, was im Inneren des KZs sich ereignet. Stattdessen wird das, was nicht gesehen wird, in ein auditives Empfinden und subjektives Imaginieren versucht zu übersetzen. Was nicht zu sehen ist, ist zu hören, und wir fantasieren zwischen den Echos aus Schüssen und Schreien, dem Quietschen der Zugbremsen und vor allem im nicht abreißenden Dröhnen der Krematorien. Eine immersive Geräuschkulisse, die in alle Räume des Wohnhauses von Familie Höss eindringt und als völlig groteske Hintergrundmusik das Familienleben untermalt. Wo Glazer selbst die Prämisse verfolgte, wie er in einem Interview mit IndieWire beschrieb, Auschwitz so nicht zu ästhetisieren, scheint die Oberfläche des ausgestellten Familienidylls selbst jedoch umso hochglanzpolierter. Wir sehen keinerlei Patina, die auf einen Historienfilm verweist. Viel eher sind die Szenenbilder so scharf und klar, als wären sie eine HD-Verfilmung einer aktuellen Gegenwart. Darin wirkt das Gesehene abstrakt und real zugleich. Wo das, was sich hinter den Mauern des Lagerkomplexes Auschwitz ereignet, im Verborgenen bleibt und darin umso rätselhafter wie auch unheimlicher wirkt, wird das visuell Gezeigte, das tatsächlich Dargestellte, jedoch umso direkter und überzeichneter. Es entsteht der Eindruck einer Botschaft von: Die Geschichte ist nicht vergangen, die NS-Vergangenheit wirkt bis heute fort. Ein läuternder Eindruck, wo eine adäquate Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen nicht ansatzweise stattgefunden hat. Die nötigen Konsequenzen aus der NS-Geschichte nicht gezogen worden und die absolute Beteuerung des Gegenteils sowie die Appelle einer Versöhnung mit einer deutschen Identität das politische Klima dahin gebracht haben, wo es sich gegenwärtig befindet. Wir schauen nicht nur einer ganzen Familie beim Ignorieren einer Realität zu. Wir werden Zeuginnen davon, wie geschädigt sich das Bewusstsein einer ganzen Gesellschaft verhält. Das Leben von Familie Höss als Allegorie deutscher Verdrängung. Zone of Interest zeigt, wie fragmentarisch Wahrnehmung ist, wo das, was real ist, von einem Interesse, von einem Willen geleitet wird und die Aufmerksamkeit entsprechend kanalisiert und reduziert. Um es einfach auszudrücken, es wird nur das gesehen, was gesehen werden will. Und dementsprechend sehen wir nicht nur Familie Höss dabei zu, wie sie nichts sehen will, sondern wir sehen uns selbst dabei zu, wie wir das sehen, was nicht gezeigt wird, das nicht darstellbare Grauen der Shoah, das sich hinter den Mauern der Residenz von Familie Höss ereignet. Wir sehen Bilder unserer eigenen Fantasie, die gespeist sind von dem Wissen, mit dem wir aufgewachsen und sozialisiert sind, wo einem die konkreten Bilder und Überlieferungen jedoch fehlen, die sich an solchen Orten ereignen, wird der Film das bleiben, was er ist, seltsam, abstrakt und unemotional. Was bleibt, ist dann wohl nur eine schemenhafte Unheimlichkeit und eine Ahnung des Abgrunds, der sich hinter den Mauern von Familie Höss auftut. So oder so, was sich im Nachgang nicht losgelöst vom Film betrachten lässt, ist Glasers Dankesrede bei den Oscarverleihungen wenige Wochen, nachdem der Film in den deutschen Kinos anlief. Nachdem der Film mit 2 Oscars ausgezeichnet wurde, kreidete Glaser, der selbst jüdisch ist, auf der Bühne der Oscarverleihung an, der Holocaust und die jüdische Identität würden missbraucht, um die Besatzung in Gaza zu rechtfertigen, die zahlreiche unschuldige Menschen zu Opfern eines Konflikts mache am 7. Oktober des vergangenen Jahres in Israel, sowie heute während der israelischen Angriffe im Gazastreifen, wo er Israel damit indirekt die Schuld an den Terrorangriffen der Hamas zuschreibt, statt die Terrorangriffe als antisemitisch motivierte Angriffe anzuerkennen, die durch nichts zu rechtfertigen sind, muss darüber gesprochen werden, wie es um Glasers eigene Wahrnehmung steht. Tragisch ist auch, dass er durch eine derartige öffentliche Ausstellung seiner politischen Haltung verunmöglicht, nicht auch die Frage zu stellen, aus welchen Motiven sich Glaser dazu entschieden hat, den Opfern des Holocaust in seinem Film ihm kein Gesicht zu geben, insbesondere, wo er die Dankesrede nicht auch nutzt, um ihnen zu gedenken.